Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Moritz Küpper im Studio. Guten Abend. Zum Ende eines Tages, an dem Wladimir Putin und Xi Jinping, der russische und der chinesische Staatschef in Moskau, zwei neue Abkommen unterzeichnet haben und sozusagen im Gegensatz dazu die NATO ihre Jahresbilanz zog. Wir berichten gleich über beides, schauen auch ins Nachbarland Frankreich, in dem noch immer die geplante und beschlossene Rentenreform die Republik spaltet. Darüber konnte ich am Abend auch mit Dominik Grillmeier vom Deutsch-Französischen Institut sprechen. Und wir schauen auch auf den deutschen Wald, dessen Zustand, Sie haben es gerade in den Nachrichten bereits gehört, im Zuge der Erderwärmung weiterhin sehr kritisch ist. Gegen Ende der Sendung dann werfen wir wie gewohnt einen Blick in die Zeitungen von morgen. Und in eben diesen wird sicherlich, wie auch heute schon, das Treffen, der Besuch von Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Russland beim russischen Präsidenten Wladimir Putin eine große Rolle spielen. In Moskau war es prunkvoll, gab aber auch eindeutige Signale. Christina Nagel.
Zufrieden lächelnd stießen die beiden Staatschefs am Abend auf die neue Ära der Zusammenarbeit an. Das Staatsbankett, der krönende Abschluss des zweiten Gipfeltages, der von beiden Seiten als voller Erfolg verbucht wurde. Es wurden Abkommen unterzeichnet, Projekte angestoßen, Botschaften in die Welt gesandt. Für den passenden Rahmen hatte der Kreml gesorgt. Unter Trommelwirbeln und Fanfaren schritten Xi Jinping und Wladimir Putin durch die goldenen Türen des prächtigen Georgsaals im Kreml. Vorbei an den Spalier stehenden Delegationen, ein fester Handschlag und die offiziellen Verhandlungen begannen. Besiegelt wurden zwei Grundsatzabkommen über eine allumfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit. Diese zwei Dokumente geben den Regierungen, den Vertretern der Wirtschaft und der Gesellschaft Orientierung und Perspektiven, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin. Gemeint ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit in fast allen Bereichen, von der Weltraumforschung über Kultur bis hin zu Sport. Der Handelsumsatz soll weiter wachsen. Wirtschaftsprojekte, gemeinsame Investitionen stehen ganz oben auf der Prioritätenliste. Geplant ist unter anderem der Bau eines zweiten Strangs der Gaspipeline Kraft Sibiriens durch die Mongolei. Fast alle Parameter für eine Vereinbarung stehen. Es geht um 50 Milliarden Kubikmeter Gas, um zuverlässige und stabile Lieferungen aus Russland. Mittelfristig wollen beide Seiten auch in den Hochtechnologiesektor massiv investieren, um unabhängiger von westlichen Importen zu werden. Großdenken ist auch hier die Devise. Russland und China können weltweit führend in den Bereichen IT, Netzwerksicherheit und künstlicher Intelligenz werden. Offen blieb, wie beide Seiten künftig im militärtechnischen Bereich zusammenarbeiten wollen. Westliche Staaten fürchten, dass China Russland Material zur Verfügung stellt, das von der Rüstungsindustrie benötigt wird. Auch vor möglichen Waffenlieferungen wurde gewarnt. Dass Waffen weiterhin ein Thema bleiben werden, auch das ein Ergebnis des zweiten Gipfeltages. Der russische Präsident begrüßte zwar die chinesische Initiative zur Beilegung des Ukraine-Krieges und erklärte, dass der Plan durchaus Potenzial habe, dass er aber nur dann erfolgreich sein könne, wenn auch der Westen und Kiew bereit seien mitzuziehen. Allerdings sehen wir keine solche Bereitschaft ihrerseits. Es scheint, als ob der Westen beschlossen habe, gegen Russland bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, und zwar nicht mit Worten, sondern mit Taten. Der Beweis aus Sicht Putins: die Ankündigung Großbritanniens, nicht nur Panzer, sondern auch Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern. Statt einer leisen Friedensbotschaft stand am Ende eine vage Drohung, dass Russland im Fall der Fälle entsprechend reagieren werde.
Christina Nagel berichtete aus Moskau, wo man sicherlich genau beobachtet, was die NATO macht. Heute legte der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Jahresbilanz des Verteidigungsbündnisses vor, und die war, wenig überraschend, geprägt vom Krieg in der Ukraine. Aber nicht nur. Unser Korrespondent Klaus Remme berichtet.
Es war ein richtungsweisendes Jahr, so beschrieb NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg 2022. Der illegale Krieg gegen die Ukraine sei ein großer strategischer Fehler des russischen Präsidenten gewesen.
He wanted less NATO, but he has got exactly the opposite. More NATO.
Er wollte weniger NATO, jetzt hatte er mehr, fasste Stoltenberg den bevorstehenden Beitritt Finnlands und Schwedens zusammen. Die Grenzlänge zwischen Russland und der NATO werde sich dadurch verdoppeln. Stoltenberg nutzte die Vorstellung des Jahresberichts für eine Warnung an China. Es gebe keine Beweise für die Lieferung tödlicher Waffen von China nach Russland, doch wisse man um Anfragen Russlands in Richtung Peking.
Therefore, our message has been that China should not provide lethal aid to Russia. That will be to support an illegal war.
Deshalb ist unsere Botschaft an China, keine tödlichen Waffen zu liefern. Das würde die Unterstützung eines illegalen Kriegs bedeuten, so der NATO-Generalsekretär. Insgesamt war die westliche Allianz seiner Meinung nach auf den Kriegsausbruch gut vorbereitet. Er verwies auf die massive Stärkung der NATO-Ostflanke und die deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben nicht erst seit Februar 2022. Das vergangene Jahr war das 8. Jahr in Folge, in dem die Ausgaben NATO-weit gestiegen sind. 2014 hatten sich die Verbündeten in Wales auf das umstrittene 2% Ausgabenziel verständigt. Seitdem seien zusätzliche 350 Milliarden allein durch die europäischen Partner und Kanada investiert worden. Die gegenwärtige Lage sei so bedrohlich wie zu keiner Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ordnete Stoltenberg ein. Putin wolle ein anderes Europa, er wolle Nachbarländer kontrollieren und sehe die Demokratie als Bedrohung.
So even if the war in Ukraine ended tomorrow, the security environment has changed for the long term.
Das sicherheitspolitische Umfeld habe sich deshalb langfristig verändert, selbst wenn der Krieg morgen enden würde. Mit diesem Befund begründete der NATO-Generalsekretär weitere Ausgabensteigerungen in unmittelbarer Zukunft. Natürlich sei es an den bald 32 Verbündeten, die Höhe der zukünftigen Verteidigungsausgaben zu bestimmen. Doch wenn es nach Stoltenberg geht, dann sind Ausgaben von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung nicht länger eine Art Obergrenze, sondern ein unteres Limit.
Now we should refer to 2% more as a floor, a minimum.
Ein Thema, das den NATO-Gipfel im Juli in Litauen beschäftigen wird. Die Erwartung Stoltenbergs verdeutlicht die finanziellen Herausforderungen für den deutschen Verteidigungshaushalt. Im vergangenen Jahr hat Deutschland das 2% Ziel deutlich verfehlt, steht damit aber nicht allein. Lediglich 7 NATO-Partner können auf Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% oder mehr verweisen.
Klaus Remme über die Jahresbilanz der NATO und damit schauen wir nach Frankreich, wo die Entscheidung auf politischer Ebene zwar gefallen ist, Frankreichs Regierung die umstrittene Rentenreform durchgebracht hat, aber der Protest auf der Straße, auch anderswo, der hält an und das Land in Atem. Aus Paris, Stefanie Markert.
Demos zur Unterstützung streikender Müllmänner, lahmgelegte Raffinerien, zwangsrekrutierte Arbeiter. Landesweit wird fast an jeder 10. Tankstelle das Benzin knapper. Gewerkschafter Olivier Matteux von der linken CGT. Sie wollen zwangsrekrutieren, die Leute sollen unter Polizeiaufsicht arbeiten. Das ist für uns inakzeptabel und illegal. Wir lassen es nicht zu, dass die Streiks im Land dadurch gebrochen werden. Wasserwerfer, Tränengas, verletzte Polizisten, verbrannte Müllberge, zerstörte Fensterscheiben, tägliche Bilder aus dem brodelnden Frankreich. Die Stadt Paris hat nach all den Ausschreitungen nun sogar einen Krisenstab wie zu Zeiten der Pandemie eingerichtet, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Nur 9 Stimmen hatten beim Misstrauensvotum am Montag gefehlt, um die Regierung zu stürzen. Für den Abgeordneten der extrem linken Partei Unbeugsames Frankreich, Manuel Bompard, ist sie trotzdem am Ende. Ich denke, Madame Borne ist karbonisiert. Sie hat keine Legitimität mehr, die Politik der Nation weiterzuführen. Sie muss gehen und ihre Reform unterm Arm gleich mitnehmen. Karbonisé, verkohlt. Premierministerin Born hat an diesem Dienstag im Parlament auf die Attacken reagiert. Ihre verbale Gewalt ist auf die Straße geschwappt. Hier und jetzt haben sie, was nicht überrascht, keine Worte mehr, um die Gewalttätigkeiten zu verurteilen.
Sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences.
Rückenhalt scheint die Premierministerin vom Präsidenten zu bekommen. Macron hat den ganzen Tag hinter den Kulissen manövriert. Info aus dem Élysée, es werde keine Regierungsumbildung, kein Referendum, keine Parlamentsauflösung geben. Im französischen Radio erklärte die Politologin Chloé Morin, institutionell gesehen hat die Regierung gewonnen, politisch hat sie aber verloren. Denn sie ist jetzt in den Händen der Demonstrierenden und der Gewerkschaften. Da wundere ich mich umso mehr, dass der Präsident am Mittwoch um 13 13 Uhr zu den arbeitenden Menschen sprechen will, die mehrheitlich gegen die Reform sind. Die gucken die Mittagsnachrichten aber gar nicht. Die schauen sich die Rentner an. Nur 3 von 10 Franzosen unterstützen Macron. Wer seine Rente sicher hat, ist weniger betroffen. Das präsidiale Projekt hat linke und rechte Ränder im Parlament gestärkt, die konservativen Les Républicains aber zerrissen. Parteichef Ciotti hatte vorgegeben, der Regierung nicht das Misstrauen auszusprechen. Doch genau das tat ungefähr ein Drittel seiner Fraktion. Ich werde der Garant einer Linie der Kohärenz unserer politischen Familie sein. Aber was wir durchgemacht haben, ist eine Prüfung und irgendwo auch ein Scheitern. Und die Rentenreform, könnte die noch scheitern? Sie landet nun vor dem Verfassungsrat. Den haben sowohl Regierung als auch Opposition angerufen. Er soll abklopfen, ob das Gesetz verfassungskonform ist. Ob und wann es in Kraft tritt, ist noch die Frage.
Stefanie Markert berichtete aus Paris und mitgehört hat Dominik Grillmeier, Politikwissenschaftler, Leiter des Bereichs Gesellschaft am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Köpper.
Herr Grillmeier, die Reform ist beschlossen, der Protest aber scheint ungebrochen. Warum?
Tja, weil wir es hier mit einem Ausbruch des Zorns zu tun haben, weil die Menschen nicht akzeptieren wollen, dass jetzt Fakten geschaffen wurden und weil sie vor allen Dingen nicht nachvollziehen können, warum diese so wichtige Reform über einen Artikel, den berühmten Artikel 49.3 beschlossen oder besser gesagt ja nicht beschlossen, sondern einfach in Verordnung in Kraft gesetzt wurde. Das wird in Frankreich von vielen Französinnen und Franzosen als undemokratisch wahrgenommen. Nun muss man schon ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. Es handelt sich hier ja nicht um einen Staatsstreich, sondern es ist trotzdem mit der Möglichkeit verbunden gewesen, diese Rentenreform zu kippen und die Regierung gleich damit, wenn sich eine Mehrheit für diesen Misstrauensantrag gefunden hätte. Das war sehr knapp, wie im Beitrag auch deutlich geworden ist, nicht der Fall, aber so ist das halt manchmal auch in der Demokratie.
In dem Beitrag klang es an, institutionell gewonnen, politisch aber verloren, so die Einschätzung da gerade. Geht es jetzt nur noch in Anführungsstrichen um diese Rentenreform oder geht es schon längst um mehr?
Es geht nicht mehr um die Sache. Da bin ich überzeugt, es geht jetzt tatsächlich um eine Konfrontation zwischen einem Präsidenten und einer Regierung, der vorgeworfen wird, dass sie nicht in der Lage ist zuzuhören, dass sie nicht bereit ist, auf die Gewerkschaften, die diese Proteste ja über viele Wochen jetzt organisiert und orchestriert haben, zuzugehen. Da steht also jetzt die eine Seite gegen die andere Seite und das ist in der Tat sehr schwierig aufzulösen.
Würden Sie schon von einer Staatskrise sprechen oder ist das zu viel?
Na, das ist auf jeden Fall eine politische Krise und wir werden gespannt sein, welche Auswege Emmanuel Macron morgen in dem Interview, das er mittags geben wird, vorzeichnen wird. Es wird auf jeden Fall nicht einfach jetzt zur Tagesordnung überzugehen, so viel steht fest. Selbst wenn die Regierung und der Präsident gewillt sind, jetzt schnell neue Vorschläge zu unterbreiten, wie es für Frankreich weitergehen kann. Wir werden uns jetzt zunächst mal weiter mit dieser Reform beschäftigen müssen.
Aber woher rührt das Ganze, wenn Sie gerade auch schon sagten, es geht nicht mehr um die Sache, um diese Rentenreform, nach der, verkürzt gesprochen, die Französinnen und Franzosen länger arbeiten sollen? Hat sich das Ganze schon länger aufgebaut, diese Unzufriedenheit mit der Regierung, mit dem Präsidenten?
Das ist sicherlich der Fall und es ist ja nicht der erste Ausbruch dieser Art, wenn man so möchte, auch nicht unter Emmanuel Macron. Sie erinnern sich sicherlich an die Gelbwesten-Proteste, die 2018 im November losgebrochen sind, damals völlig unkoordiniert. Die Gewerkschaften hatten ihre Finger überhaupt nicht im Spiel. Die Regierung, Präsidentsgewerkschaften, alle wurden damals kalt erwischt von einer Bewegung, die von unten gewachsen ist und die sehr, sehr schwer wieder in den Griff zu bekommen war.
Und aber Herr Macron wurde danach ja wiedergewählt.
Ja, er wurde wiedergewählt im erneuten Aufeinandertreffen im zweiten Wahlgang mit Marine Le Pen vom Rassemblement National. Da haben dann viele Franzosen, wenn sie nicht ganz ferngeblieben sind oder einen leeren Wahlzettel aus Protest abgegeben haben, dann doch für das aus ihrer Sicht geringere Übel gestimmt. Nichtsdestotrotz ist diesen Präsidenten natürlich trotz dieses Ergebnis nicht die Legitimität abzusprechen, was jetzt manchmal passiert.
Das heißt, Macron, der Präsident, aber auch die Regierung haben das alles unterschätzt, als sie diese Rentenreform angegangen sind?
Jahr ein Stück weit unterschätzt und sicherlich war die Methode auch wieder ein Stück weit zweifelhaft. Emmanuel Macron wird, gut, das System der Fünften Republik gibt ihm diese Möglichkeit, aber wird oft vorgeworfen, dass er einen sehr vertikalen Regierungsstil pflegt, dass er wenig nach links und nach rechts schaut, wenig Rücksicht auf die gesellschaftlichen Kräfte, etwa die Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände nimmt, wenn er Politik macht. Er hatte im Zwischenwahlkampf, zwischen beiden Wahlgängen, als es dann nur noch um die Entscheidung zwischen ihm und Le Pen ging, signalisiert, nicht zum ersten Mal, dass er diese Methode ein wenig anpassen wird, dass er mehr zuhören wird, dass er auch Reformvorhaben in Absprache, in Konsultation mit gesellschaftlichen Kräften wie eben den Gewerkschaften angehen möchte. Nur als es dann zur Vorbereitung der Reform kam, war davon nicht mehr so viel zu spüren. Man muss jetzt sagen, da sind dann doch zwei Sichtweisen sehr stark aufeinandergeprallt. Ein Präsident, eine Regierung, die der Meinung waren, um das Rentensystem zu stabilisieren, müsste man die Altersgrenzen nach oben schieben, das Renteneintrittsalter, und eine Gewerkschaft oder die Gewerkschaften, muss man sagen, der Meinung waren, über starre Altersgrenzen sollte man nicht diskutieren und das seien rote Linien. Da war also von Anfang an schon ein Stück weit klar, dass es da eine gewisse Konfrontation gibt und nun anschließend hat man versucht, diese Reform vor allen Dingen mit einem Schwerpunkt auf soziale Gerechtigkeit zu verkaufen, die Mindestrente, die auf 1200 Euro steigen sollte, in den Vordergrund zu rücken. Leider zum Leidwesen, muss man sagen, der Regierung hat das nur bedingt funktioniert, denn im Laufe der Diskussionen musste man dann immer wieder zurückrudern, feststellen, ja, die Mindestrente wird doch nicht für alle Französinnen und Franzosen gelten, die immer relativ wenig verdient haben. Gleiches galt für Frauen, da mussten die Regierungsmitglieder, die diese Reform zu verteidigen hatten, einräumen, dass Frauen möglicherweise stärker betroffen sein werden von dieser Reform, ein Stück weit länger arbeiten müssen als Männer. Das war nicht gerade Werbung für dieses Reformpaket und so hat man auch als Regierung sehr schnell den Kampf um die öffentliche Meinung verloren.
Lassen Sie uns kurz darauf schauen, auf die Inhalte. Mit dem Blick aus dem Ausland erscheinen die Altersgrenze und auch die Mindestrente relativ komfortabel. Oder sieht man das in Frankreich anders?
Man darf jetzt mal nicht vergessen, dass es ja wirklich um das Renteneintrittsalter geht. Und das ist wiederum auch verbunden mit der Frage, wie lang muss man denn in Frankreich einbezahlt haben zukünftig, um eine volle Rente zu bekommen, ab 64 oder auch später. Und da ist die Grundregel zunächst mal 43 Beitragsjahre. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, wer mit 64 seine 43 Jahre nicht zusammen hat, der kann entweder noch nicht in Rente gehen und muss bis maximal 67 arbeiten in Zukunft oder muss Abschläge in Kauf nehmen, die teils relativ beträchtlich sind. Das ist also zunächst mal für den Kontext sehr wichtig. Weiterer Punkt, der sehr stark diskutiert wurde, ist die Frage, was passiert denn mit denjenigen, die früh angefangen haben zu arbeiten? Wenn die jetzt auch bis 64 arbeiten sollen, dann tragen die ja mehr als 43 Jahre bei. Da muss man zur Verteidigung der Regierung allerdings anmerken, ist sie den Kritikern und insbesondere den Kritikern aus dem konservativen Lager, die sich da auch angeschlossen hatten, entgegengekommen. Im Vermittlungsausschuss von Senat und Nationalversammlung wurde da Lösungen gefunden, die es eigentlich jetzt ermöglichen sollen, den meisten Französinnen und Franzosen nach 43 Beitragsjahren eine abschlagsfreie Rente zu ermöglichen, auch schon vor 64.
Nun will Macron zu den Bürgerinnen und Bürgern, zur Nation sprechen. Wird er versuchen, das alles nochmal zu erklären? Weil hinter diese Reform, hinter diesen Reformschritt zurück, kann er politisch ja gar nicht mehr.
Das ist richtig. Es würde ihn ja noch weiter schwächen, wenn er jetzt Zugeständnisse macht, wenn er die Reform zurücknehmen würde. Er hat jetzt momentan ja durchklingen lassen, es wird keine unmittelbare Reaktion geben, weder eine Abberufung der Premierministerin noch eine Auflösung des Parlaments noch die Rücknahme der Reform. Er wird sicherlich versuchen, nach vorne zu blicken, möglicherweise auch nochmal versuchen zu erläutern, warum diese Reform aus seiner Sicht, aus Sicht der Regierung zum jetzigen Zeitpunkt notwendig ist. Das wird argumentiert mit Defiziten, die bis 2030 bereits auflaufen aufgrund der Alterung der Gesellschaft in Frankreich. den Renteneintritten, die sich jetzt mit den geburtenstarken Jahrgängen nochmal verstärken werden. Das alles wurde aber auf Seiten der Kritiker teilweise auch gar nicht akzeptiert als Argument.
Dann, was würden Sie sagen? Lässt sich diese Protestwelle noch einfangen?
Ja, schwer zu sagen tatsächlich, schwer vorherzusagen. Die Hoffnung mag sein, dass das der Verfassungsrat zunächst mal diese Reform passieren lässt und sie nicht beanstandet, was eher eine formale Beanstandung wäre, aber trotzdem. Und dass möglicherweise auch die öffentliche Unterstützung für die Proteste mit der Zeit schwindet, wenn immer mehr Gewalt im Spiel ist, wenn der öffentliche Verkehr lahmgelegt ist, Benzin knapp wird, Menschen über längere Zeit in ihrer Mobilität eingeschränkt werden und das jetzt auch mit Blick auf die anstehenden Osterferien. Aber mag sein, dass dieses Kalkül auch nicht aufgeht. Das müssen wir sehen.
Und was wäre dann?
Dann kommen wir wahrscheinlich doch wieder zu der Diskussion zurück, dass über eine Kabinettsumbildung, eine Abberufung der Premierministerin, ein Neustart versucht wird. Das wäre die naheliegendste Lösung, ehe man dazu kommt, sogar über eine Auflösung des Parlaments und Neuwahlen nachzudenken.
Sagt Dominik Grillmeier, Politikwissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Danke Ihnen für diese Einschätzung.
Danke, Herr Küpper.
Und dieses Gespräch haben wir im Laufe des Abends aufgezeichnet. Die Situation im Nahen Osten, sie ist angespannt, seit Jahrzehnten eigentlich zwischen Israel und Palästinensern. Doch seitdem die neue israelische Regierung unter dem altbekannten Regierungschef Benjamin Netanyahu im Amt ist, wächst die Sorge vor einer erneuten Eskalation. Denn deren Politik sorgt immer wieder für neue Spannungsfelder. Nun gestattete die Regierung Netanyahu Siedlern die Rückkehr in 4 2005 aufgegebenen Siedlungen auf palästinensischem Gebiet. Julio Segador.
Nächtliche Freudentänze vor der Knesset, vor dem israelischen Parlament. Mitglieder der Regierungsparteien und Siedler tanzen und singen euphorisch nach einer Parlamentsentscheidung, die man historisch nennen kann. In den frühen Morgenstunden hob die rechtsreligiöse Regierungskoalition mit ihrer Mehrheit das sogenannte Abkoppelungsgesetz von 2005 auf. Damals zog sich Israel aus 4 Siedlungen im nördlichen Westjordanland zurück. Das ist nun nach der heutigen Parlamentsentscheidung Makulatur. Der einflussreiche Likud-Politiker Juli Edelstein, der das Gesetz massiv forciert hatte, sieht darin nur einen Anfang. Es wird uns nicht nur für das Siedlungsvorhaben hilfreich sein, sondern wird uns auch in unserem Kampf gegen den Terror und bei der Entwicklung des Landes Eretz Israel helfen. Die Politikerin Limor Son Har Melech von der rechtsnationalen Regierungspartei Jüdische Stärke forderte, die 4 Siedlungen, die zwischen den palästinensischen Städten Nablus und Jenin liegen, umgehend wieder zu besiedeln. Man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren und der Euphorie des Augenblicks ausruhen, erklärte sie. Auch die Region im nördlichen Samaria benötigt ein Siedlungsprojekt der Regierung, das einen strategischen Siedlungsstrang bildet und somit die jüdische Kontrolle in diesem Landstreifen garantiert. Das nördliche Samaria, nichts anderes als der Norden des Westjordanlandes, das völkerrechtlich eigentlich den Palästinensern zusteht. Doch die neue rechtsreligiöse Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu hat sich den Ausbau des Siedlungsbaus und die Legalisierung bisher illegaler Siedlungen auf die Fahnen geschrieben. Mit dem heutigen Gesetz werden erste Pflöcke eingerammt. Kritik kommt von der Opposition und von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen. Peace Now, eine linksgerichtete NGO, warf der Regierung vor, ein Groß-Israel vom Mittelmeer bis zum Tigris im Auge zu haben. Es sei klar, dass jetzt ein messianischer Putsch stattfinde, der zu einer Vertiefung der Besatzung führen und das Gebiet in Brand setzen werde. Oppositionsführer Yair Lapid rief Verteidigungsminister Gallant auf, den, so wörtlich, Wahnsinn zu stoppen. Unter dieser Regierung drohe die nationale Sicherheit zusammenzubrechen. Doch die Regierung zeigt sich alles andere als beeindruckt davon, ganz im Gegenteil. Bei einer Rede in Frankreich leugnete Israels Finanzminister Bezalel Smotrich sogar die Existenz der Palästinenser. Ich würde Sie gerne fragen, welche Sprache die Palästinenser sprechen. Gab es irgendwann in der Geschichte eine palästinensische Münze? Gibt es eine palästinensische Geschichte oder eine palästinensische Kultur? Es gibt keine. So etwas wie ein palästinensisches Volk gibt es nicht. Teilnehmern zufolge lag dabei auf dem Rednerpult des israelischen Finanzministers eine Landkarte Israels, die das besetzte Westjordanland und sogar Teile Jordaniens mit einschloss. Das jordanische Außenministerium bestellte daraufhin umgehend den israelischen Botschafter in Amman ein. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bezeichnete Smotrichs Äußerungen als inakzeptabel. Sie seien falsch, respektlos, gefährlich und kontraproduktiv in einer ohnehin angespannten Lage.
Julio Segador berichtete über die Situation im Nahen Osten, in Israel und im Knesset, der ein Gesetz verabschiedete zur Rückkehr der Siedler ins nördliche Westjordanland. Und damit kommen wir zu unseren Kurzberichten, in denen erneut China Thema ist. Denn die Regierung dort ist verärgert über den Taiwan-Besuch der deutschen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik lehne den Besuch der Ministerin entschieden ab, sagte Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Man habe der deutschen Botschaft in Peking und der Bundesregierung in Berlin eine scharfe Protestnote übergeben, so der Sprecher. Die FDP-Politikerin ist seit heute in Taiwan. Bei ihrem zweitägigen Besuch trifft sie sich mit Vertretern aus Wissenschaft, Forschung, Bildung und Politik. Bettina Stark-Watzinger ist die erste Bundesministerin seit mehr als einem Vierteljahrhundert, die die demokratisch regierte Insel besucht. Die chinesische Staats- und Parteiführung reagiert auf solche Besuche für gewöhnlich gereizt. Sie betrachtet die Insel als eigenes Staatsgebiet, obwohl Taiwan nie unter Kontrolle der kommunistischen Partei stand.
Benjamin Eisel berichtete. Zugeschaltet per Video hat der seit Anfang des Monats amtierende Hans Leitjens, der neue Frontex-Chef, im Innenausschuss über geplante Maßnahmen der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache informiert. Matthias Reiche.
Ein Schwerpunkt der künftigen Arbeit sei die Kooperation mit Drittstaaten, weil sich auf diese Art Migrationsströme lenken ließen. Gleichzeitig könne dadurch auch die Zahl der Rückführungen erhöht werden, was für Frontex eine Priorität sei. So habe die EU-Grenzschutzagentur mit Athen kürzlich eine Vereinbarung geschlossen, um zu helfen, Migranten verstärkt in ihre Heimatländer zurückzuschicken, sofern diese nicht in Griechenland asylberechtigt sind. Bisher stehe bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten vor allem der Balkan im Fokus, doch wolle man künftig auch verstärkt mit Nord- und westafrikanischen Staaten eine gemeinsame Linie finden. Angesichts der jüngsten Tragödien auf der zentralen Mittelmeerroute sei für Frontex auch die Seenotrettung von besonderer Bedeutung. So sei man dabei, ein System zu erarbeiten, um den jeweiligen Küstenwachen schneller und zuverlässiger Informationen, Beobachtungen oder Notrufe zur Verfügung zu stellen. Dabei geht der Frontex-Chef davon aus, dass die Zahl der Flüchtlinge, die auf diesem Weg die EU erreichen, in den kommenden Monaten weiter steigen wird.
Matthias Reiche über den Auftritt des neuen Frontex-Chefs im Europäischen Parlament. Und damit zum Europäischen Gerichtshof, der heute entschied, Autokäufern kann bei Abschalteinrichtungen Schadenersatz zustehen. Gigi Deppe.
Die Chancen für Autobesitzer, vom Hersteller Schadensersatz zu bekommen, sind deutlich gestiegen. Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, nein, es gibt keinen Schadensersatz, falls die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen runtergefahren wird. Die europäischen Regeln, die so etwas eigentlich verbieten, sind nur für die Allgemeinheit da, sollen eben für gute Luft sorgen, die geben aber nicht den einzelnen Autokäufern ein Recht auf Schadensersatz. Das sieht nun das oberste Gericht der EU anders. Es gäbe doch die Papiere beim Neuwagenkauf, die sogenannte Konformitätsbescheinigung, die besagt, dass das Auto den Normen der EU entspricht. Das bedeutet, nach europäischem Recht würde direkt eine Verbindung zwischen dem Hersteller und dem einzelnen Käufer bestehen. Deswegen müssten die Käufer auch die Möglichkeit bekommen, gegen den Hersteller vorzugehen.
Gigi Deppe berichtete, und damit schauen wir noch auf die Aktienkurse des Tages, die Börse mit Claudia Werle.
Alles doch nicht so schlimm? Wenige Tage nach der Übernahme der strauchelnden Schweizer Großbank Credit Suisse steigt die Zuversicht, dass es nicht zu einer tiefgreifenden Krise im Finanzsektor kommen wird wie 2008, als die amerikanische Lehman Bank pleite ging. Die spannende Frage ist nun, wie wird die US-Notenbank am Mittwoch reagieren? Angesichts der nach wie vor hohen Inflation müssten die Zinsen deutlich angehoben werden. Steigende Zinsen sind aber zumindest ein Grund dafür, dass es bei einigen Regionalbanken in den USA zu heftigen Verwerfungen gekommen ist. US-Finanzministerin Janet Yellen versucht zu beruhigen. Sie sieht Fortschritte bei der Stabilisierung der amerikanischen Bankenbranche, räumt aber ein, dass weitere Hilfen nötig sein könnten, sollte es zu einem neuerlichen Bankrun kommen. Die US-Regionalbank First Republic beispielsweise bleibt trotz Milliardenunterstützung weiter angeschlagen. Viele Anleger ließen sich von solchen Szenarien heute nicht aus der Ruhe bringen. Der DAX beendet den Handel deutlich im Plus. Er steht jetzt bei 15.195 Punkten. Der RWE-Konzern will im laufenden Jahr seine Ergebnisse weiter steigern, verspricht den Aktionären eine höhere Dividende. Das kommt an der Börse gut an. Gute Nachrichten kommen auch aus der Autobranche. In Europa haben die Autohersteller im Februar wieder deutlich mehr Neuwagen verkauft als noch ein Jahr zuvor. Der Marktanteil von Elektrofahrzeugen beträgt mittlerweile rund 12%, wobei staatliche Subventionen eine große Rolle spielen. In Ländern wie Spanien, Italien, Polen oder in der Slowakei gibt es beispielsweise keine Kaufprämien vom Staat. Und in Deutschland werden die Subventionen sukzessive nach unten gefahren. Das alles wirkt sich auf die Verkaufszahlen aus.
Claudia Werle berichtete, und damit kommen wir zurück nach Brüssel. Nach Brüssel und Berlin genauer gesagt, denn im Streit um das Verbrenneraus ab dem Jahr 2035 hat die Europäische Kommission nun einen neuen Vorschlag nach Berlin geschickt. Demnach könnte es eine eigene Kategorie für E-Fuel-Autos ab 2035 geben. Nadine Lindner.
Die Mahnung vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck ist klar. Der Ruf Deutschlands in Brüssel leidet.
Im Moment nimmt die deutsche Politik und auch die Interessensvertretung Deutschland Schaden.
Die Situation müsse jetzt gelöst werden. Dieser Appell geht an die Europäische Kommission, aber auch an seinen Kabinettskollegen Volker Wissing.
Ist zu lösen, heißt aber auch aus meiner Sicht nicht, alles in Frage zu stellen. Und wir sehen, dass das komplizierte Klimaschutzpaket, das ist das größte Klimaschutzgesetzgebungswerk, das Europa je geschaffen hat, jetzt anfängt, aufgeschnürt zu werden.
Das Verkehrsministerium des liberalen Volker Wissing verweigert bislang seine Unterstützung für die europäischen CO2-Flottengrenzwerte, die zentraler Bestandteil des Fit for 55-Klimaschutzpakets sind. Die Begründung: Es fehle ein Vorschlag für die Neuzulassung von Autos nach 2035, die nur mit E-Fuels betankt werden. Durch die deutsche Haltung fehlt bislang die Mehrheit für ein eigentlich längst ausverhandeltes Klimaschutzvorhaben. Ein Aufschnüren wollen alle verhindern, auch die EU-Kommission. Und so kursiert seit heute ein Vorschlag von Seiten der Europäischen Kommission an Wissing. In dem Papier, das auch dem Deutschlandradio vorliegt, heißt es, dass eine neue Typenklasse von Autos geschaffen werden soll, die rein mit E-Fuels betrieben wird und über Sensoren verhindert, dass sie mit fossilem Benzin fahren. Das solle in eine EU-Abgasnorm einfließen. Die Bundesregierung zeigt sich uneins. Das Umweltministerium sieht damit die FDP-Forderungen erfüllt und hofft auf Zustimmung. Auf Deutschlandfunk-Anfrage heißt es hingegen aus Wissings Haus, man prüfe, ob der EU-Vorschlag belastbar und verbindlich sei. Der Spiegel hatte berichtet, dass Wissing Nein sagen wolle. Unterstützung bekommt Wissings Nein aus der FDP-Fraktion. Judith Skudelny, umweltpolitische Sprecherin, schrieb auf Twitter, dass der EU-Vorschlag technisch schwer umsetzbar und nicht verbindlich sei. Kritik an Wissing kommt vom grünen Europaabgeordneten Michael Bloss.
Und hier braucht es jetzt die Initiative und das Machtwort von Olaf Scholz.
Bloss verweist auf den EU-Gipfel, der am Donnerstag beginnt. Viele hatten bis dahin auf einen Kompromiss gehofft. Auch Peter Liese, Europaabgeordneter der CDU und eigentlich Kritiker des Verbrenneraus, geht mit Wissing hart ins Gericht.
Herr Wissing hat dem Verbrenneraus dreimal zugestimmt, nämlich im Juni, im Oktober und im November letzten Jahres. Aus rein politischen Gründen, weil die FDP bei der Wahl in Berlin so desaströs abgeschnitten hat, versucht er sich jetzt zu profilieren. Das ist gefährlich. Denn in Zukunft kann jeder Mitgliedstaat jede Entscheidung am Schluss des Verfahrens in Frage stellen.
Ob sich Wissings Werben für E-Fuels in Pkw jemals auszahlen wird, ist ungewiss. Eine neue Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung weist darauf hin, dass das globale E-Fuels-Angebot gerade mal 10% des deutschen Bedarfs decken würde. Und die müssten in den Schiffs- und den Flugverkehr gehen. Der Streit um den Verbrenner ist Teil einer größeren Auseinandersetzung zur Klima- und Verkehrspolitik in der Ampel. SPD, Grüne und FDP wollen sich, offenbar am Sonntagabend, zu einem Koalitionsausschuss treffen, um zentrale Streitthemen anzugehen. Der letzte Koalitionsausschuss war im Januar und endete ergebnislos.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Dem deutschen Wald geht es schlecht, sehr schlecht. Er leidet unter den Folgen des Klimawandels. Insgesamt seien 4 von 5 Bäume erkrankt, heißt es in dem heute veröffentlichten Waldzustandsbericht. Frank Capella.
Abgestorbene Nadelbäume, kahle Gipfelkuppen, braun statt grün. Dieses Bild bietet sich immer wieder. Die Baumschäden waren auch im vergangenen Jahr weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Der Wald ist ein Patient, der unsere Hilfe braucht, meint der zuständige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen.
Unser Wald hat Fieber. Dürre und hohe Temperaturen setzen den Wäldern zu.
Die Zahlen sprechen für sich. Wie dicht Laub oder Nadeln sind, zeigt den Experten, wie es um den Gesundheitszustand bestellt ist. Nur etwa ein Fünftel der Bäume gelten mit voller Krone als gesund. 35% der Pflanzen weisen dagegen deutliche Schäden auf. Besonders betroffen sind Nadelbäume. 40% aller Fichten haben deutliche Kronenschäden. Bei Kiefern gilt fast ein Drittel der Bäume inzwischen als krank. Der Borkenkäfer, die Trockenheit und die steigenden Temperaturen machen dem Wald zu schaffen. Im Sauerland sind die Waldschäden an den Fichtenkulturen besonders deutlich zu sehen. Reinhard Klöhne, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Möhnesee in Nordrhein-Westfalen, ist selbst Waldbesitzer.
Der Schaden ist gewaltig. Unsere Bäume hier waren zwischen 20 und 100 Jahren alt. Das hochzurechnen, was hätten wir bekommen, wenn sie alle durchgekommen wären, das ist ein bisschen schwierig.
Dass die Fichte kein Baum sein würde, der mit dem Klimawandel klarkommt, das war einfach nicht abzusehen, betont der Forstexperte im Gespräch mit dem WDR.
Fichte hat man angepflanzt, weil man das Holz brauchte. Fichte wächst relativ schnell. Es wird uns oft der Vorwurf gemacht, hätte da wissen müssen. Nein, das wusste man vor 200 Jahren nicht.
Im Zuge des Klimawandels setzt der Landwirtschaftsminister nun auf Mischwald statt Monokultur. 900 Millionen Euro hat Cem Özdemir bis 2026 zur Verfügung, um den Umbau des Waldes zu fördern.
Die Fichte bleibt weiterhin das Sorgenkind Nummer 1. Wir verzeichnen die höchste jemals gemessene Absterberate und auch die einstigen Hoffnungsträger, die Buchen, Eichen und Kiefern, bereiten uns Sorge. Fast die Hälfte aller Buchen weisen deutliche Kronenvitalitätsverluste auf, gefolgt von der Eiche mit 40%.
Andreas Becker, Klimaexperte beim Deutschen Wetterdienst, bestätigt heute noch einmal den Trend, der auch den Wäldern in Deutschland weiter zu schaffen machen wird.
Auch die Naturgefahr Waldbrand hängt eng mit Trockenheit und Hitze zusammen. 2022 verbrannte mit weit über 4.300 Hektar eine Rekordfläche an Wald, teilweise auch in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Gelände.
Hitze und Trockenheit werden weiter zunehmen, davon ist Becker überzeugt. 2022 wurde am 12. April der erste, am 31. Oktober der letzte Sommertag mit einer Temperatur von 25 Grad oder mehr ermittelt. In Hamburg wurden 40 Grad gemessen. Damit war die Hansestadt die nördlichste Station in Europa, an der erstmals überhaupt diese Marke überschritten wurde. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist aus Sicht des Klimaexperten Andreas Becker längst nicht mehr zu halten.
Ja, selbst das 2-Grad-Ziel ist inzwischen stark gefährdet. Ich glaube, wenn wir eine Message aus diesen Zahlen holen wollen, dann heißt die, kämpfen wir um jedes Zehntel Grad.
Der Bericht von Frank Capellan zum aktuellen Waldzustandsbericht. Ja, keine guten Nachrichten dort und auch anderswo stehen die Zeichen eher auf Krise. Deutschland muss sparen und das soll die Bundesregierung, geht es nach Bundesfinanzminister Christian Lindner, auch bei eigenen Bauprojekten. Panayotis Gavrilis.
Wir müssen raus aus den Schulden. So begründet Christian Lindner in der Bild-Zeitung seine Sparpläne, den geplanten Neubau des Finanzministeriums stoppen zu wollen. Dazu überdenke er auch wünschenswerte, aber nicht notwendige Vorhaben. Den geplanten Neubau des Finanzministeriums stelle er daher in Frage. Die ursprüngliche Idee, Beschäftigte zentral unterzubringen, die an 6 weiteren Standorten in Berlin arbeiten. Wir werden stattdessen jetzt prüfen, ob hier nicht Wohnraum geschaffen werden kann, so Lindner. Wohnungen statt Büros. Gesine Lötsch, haushaltspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, begrüßt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio die Ankündigung des FDP-Finanzministers.
Ich finde es richtig, wenn Christian Lindner mit gutem Beispiel vorangeht. Und ich erwarte von Lindner, dass es nicht nur bei Ankündigungen bleibt, sondern dass er handelt. Das wird sich natürlich in der Praxis erweisen, wie ernst es Herr Lindner meint. Aber grundsätzlich ist es schon verrückt, dass ein FDP-Mann den Sozialdemokraten erklären muss, dass wir Wohnungen statt Schlösser brauchen.
Bernhard Daldrup, Sprecher für Bauen und Wohnen der SPD-Bundestagsfraktion, sagt ebenfalls unserem Hauptstadtstudio, er finde die Entscheidung von Herrn Lindner gar nicht so schlecht.
Ich freue mich darüber, wenn Herr Lindner jetzt tatsächlich den Bau von bezahlbarem Wohnraum unterstützen will. Allerdings würde es natürlich für den bezahlbaren Wohnraum auch sehr hilfreich sein, wenn Herr Lindner seinen Ministerkollegen Herrn Buschmann darauf aufmerksam machen würde, dass wir schon lange auf Verbesserungen, gerade was das soziale Mietrecht beispielsweise angeht oder das Vorkaufsrecht angeht, warten.
Die Neubaupläne für das Finanzministerium gehen auf das Jahr 2019 und auf Lindners Vorgänger zurück, Olaf Scholz. Kostenpunkt mindestens 322 Millionen Euro. Noch befindet sich der Bau in der Entwurfphase. Anders beim Bundeskanzleramt. Bäume für den Erweiterungsbau sind bereits gefällt worden. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Kein Grund für den Bundesfinanzminister Lindner, das bereits genehmigte Vorhaben vergangene Woche zu kritisieren.
Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist.
Die Baupläne für die Erweiterung des Kanzleramts gehen auf Scholz' Vorgängerin zurück, Angela Merkel. Kostenpunkt mindestens 777 Millionen Euro, teurer als ursprünglich geplant. Mit der Erweiterung sollen bis zu 400 neue Büros entstehen. Eine neue Amtswohnung, ein neuer Hubschrauberlandeplatz, Wintergärten, eine Kita, eine zweite Brücke über die Spree. Für die linken Politikerin Lötsch ist klar, Bundeskanzler Olaf Scholz muss nachziehen und den Ausbau des Kanzleramts stoppen. Bernhard Daldrup von der SPD hält nachträgliche Prüfungen für sinnvoll, aber Bauprojekte einfach zu stoppen hingegen nicht.
Nichts gegen Wirtschaftlichkeitsberechnungen und wenn neue Zeiten vor dem Hintergrund von Homeoffice und Ähnliches neue Perspektiven, andere Perspektiven ergeben, dann muss man vielleicht über Reduzierungen nachdenken. Das vollständig zu streichen, glaube ich, ist eher eine Aussage für Schaufenster.
Daldrup versteht nicht, warum ausgerechnet das Kanzleramt so sehr im Fokus steht. Es gebe schließlich eine sehr große Zahl von Erweiterungen bei Bundesbauten. Darunter das neue Besucherzentrum des Reichstagsgebäudes. Im Auswärtigen Amt soll zusätzlich gebaut werden. Das Umweltministerium soll neu errichtet werden, zählt Daldrup auf. Es deutet derzeit nichts darauf hin, dass die Vergrößerung des Kanzleramts gestoppt wird. Aber die Diskussion über Ausgaben des Bundes für Um- und Neubauten dürfte weiter an Fahrt gewinnen.
Panayotis Gavrilis berichtete über die Diskussion rund um die Neubauten der Ministerien in Berlin. Und wir schauen nun um 23.53 Uhr schon einmal auf den morgigen Tag, genauer gesagt in die Zeitung von morgen. Milena Reimann hat die Presseschau zusammengestellt. Robert Christoth.
Kommentiert wird die nun endgültig beschlossene Rentenreform in Frankreich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befürchtet: Frankreich steuert auf unruhige politische Zeiten zu. Der Protest radikalisiert sich. Das Vertrauen in die politischen Institutionen ist erschüttert. Die Verantwortung für das Scheitern liegt nicht allein bei Präsident Emmanuel Macron. Die politischen Kräfte vom linken und rechten Rand haben alles daran gesetzt, eine konstruktive Debatte über die Zukunftssicherung der Altersversorgung zu verhindern. Das Handelsblatt stellt fest: Der Präsident steht beschädigt da. Dabei führt das umstrittene Gesetz keineswegs zu einem sozialen Kahlschlag, wie es Kritiker behaupten. Im Kern hat die Regierung die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vorgeschlagen, mit Ausnahmen für besonders langjährig Beschäftigte. Vor dem Hintergrund der alternden Gesellschaft gibt es sehr gute Gründe dafür. Man könnte Macron sogar anlasten, nicht weit genug gegangen zu sein. Die Volksstimme aus Magdeburg bemerkt: Macron und seine Regierung hatten gehofft, dass den Streikenden und Demonstranten die Luft ausgehen würde. Ein Irrtum. Frankreich steuert auf eine Staatskrise zu, wenn dem Präsidenten nicht ein Kompromiss einfällt. Thema in den Zeitungen ist auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Betrug bei Dieselmotoren. Dazu stellt die Augsburger Allgemeine fest: Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte geschädigter Dieselkäufer gestärkt. Die Autobauer haften auch dann, wenn sie ohne Betrugsabsicht einfach nur fahrlässig gehandelt hätten. Der Richterspruch aus Europa ist ein gutes Signal für Umwelt, Gesundheit und die Käufer, die Wertverluste tragen mussten. Nicht nur Betrug, auch Mogelei darf sich nicht lohnen. Die Badische Zeitung aus Freiburg vermutet, den Kfz-Herstellern wird das nicht groß wehtun. In der ersten Klagewelle zahlte VW in Deutschland zwar rund 1 Milliarde Euro. Doch allein der Jahresgewinn 2022 betrug 22 Milliarden Euro vor Steuern. Da kann man auch in der zweiten Klagewelle einiges verkraften, zumal den Dieselherstellern kaum jemand ernsthaft böse zu sein scheint. Die Autofahrer kaufen weiter, VW und Porsche und Mercedes, trotz aller rechtswidrigen Tricksereien. Und die Frankfurter Rundschau schreibt, Tricksereien mit den sogenannten Thermofenstern bei Dieselautos sind illegal. Der Bundesgerichtshof hatte sie aber indirekt bestätigt, was für die geprellten Autokäufer bedeutet, dass ihnen Schadenersatz verwehrt wurde. Der EuGH hat diese Auslegung nun kassiert. Gut so. Endlich Gerechtigkeit.
Robert Christoth, vielen Dank für den Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau von Milena Reimann war das. Zum Abschluss dieser Sendung hier im Deutschlandfunk. Nach den Hymnen und den Nachrichten geht es dann weiter mit der Radionacht. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch eine gute Nacht.